Um dir ein wenig Kontext zu geben. Ich habe früher in einer Wohnanlage gearbeitet. Mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt, ziemlich unheimliche Erfahrungen zu machen. Die meisten Mieter waren ruhig und machten keine Probleme. Wahrscheinlich gehörten etwa 90% in diese Kategorie. Aber dann gab es noch die anderen 10%. Und lass mich dir sagen, diese 10% reichten aus, um mich meine Berufswahl in Frage stellen zu lassen. Einer dieser Mieter war ein Typ namens Aaron. Als Aaron zum ersten Mal einzog, wirkte er entspannt und ruhig. Er bestand alle Prüfungen und schien harmlos genug, aber schon bald begannen die Probleme. Die Frau, die nebenan wohnte, sagte, seine Wohnung würde rund um die Uhr nach Marihuana riechen. Der Mann, der unter ihm wohnte, beschwerte sich über laute Musik zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ein anderer schwor, dass Aaron ihm eines Nachmittags bis nach Hause gefolgt war. Die Polizei tauchte regelmäßig auf, um sich um Streitereien zwischen ihm und seinen Freundinnen zu kümmern. Und das war noch nicht das Schlimmste. Er schmuggelte zwei große Hunde hinein und ließ sie frei herumlaufen, was damit endete, dass ein anderer Hund und ein paar Bewohner gebissen wurden. Ach, und wir dürfen nicht vergessen, dass er einmal versehentlich eine Waffe in seiner Wohnung abfeuerte. Der Typ war ein wandelndes Desaster. Am Anfang tat Aaron so, als wolle er alles in Ordnung bringen. Er entschuldigte sich und versprach, die Dinge zu regeln, aber das hielt nie lange und nach einem Jahr ständiger Beschwerden und Verwarnungen hörte er auf, so zu tun, als würde es ihn kümmern. Er wurde distanzierter, fast feindselig, als wären wir diejenigen, die ihm Probleme bereiteten. Eines Morgens rief mich Aaron an und sagte, er habe mit einer seiner Freundinnen Schluss gemacht und nun wolle sie seine Wohnung nicht verlassen. Er wollte, dass ich hochkomme und sie hinausschmeiße. Ich bin kaum 1,50 Meter groß und es gab keine Chance, dass ich eine wütende Frau aus jemandes Wohnung zerren würde. Ich sagte ihm, er solle die Polizei rufen, aber das wollte er nicht hören. Er fragte sogar, ob einer der Hausmeister das übernehmen könnte. Ich bot an, selbst die Polizei zu rufen, aber Aaron unterbrach mich und legte auf. Ein paar Stunden später kam er ins Büro mit einem USB-Stick. Er sagte, er müsse ein Dokument mit mehr als 50 Seiten ausdrucken. Eigentlich sollten wir den Bewohnern nicht erlauben, unseren Drucker zu benutzen, aber ich dachte, gelegentlich Ausnahmen zu machen, würde helfen, den Frieden zu wahren, gerade bei jemandem wie Aaron und bei der Größe des Dokuments, das er drucken wollte. Ich sagte ihm, dass ich ihm nicht helfen könne. Ich erfand einen Grund und erklärte, dass wir den Papier-, Tinten- und Druckverbrauch im Büro kontrollierten und wir Schwierigkeiten bekämen, wenn wir so etwas Großes ausdrucken würden. Das gefiel ihm überhaupt nicht. Sein Gesicht lief rot an und er fing an zu schreien, dass das alles lächerlich sei. Er erwähnte sogar meine Weigerung, seine Ex rauszuwerfen, als Beweis dafür, dass ich mich für etwas Besseres hielte. Er schrie weiter, beschimpfte mich auf jede erdenkliche Art. Mindestens dreimal begann er mit »Du bist eine« und endete mit etwas darüber, dass mir mal jemand meine Grenzen aufzeigen sollte. An diesem Punkt hatte ich endgültig genug von ihm. Ich sagte ihm direkt, dass er gehen könne, wenn er sich wie ein Kind benehme. Das machte ihn nur noch wütender. Er beugte sich vor und verzog das Gesicht verächtlich. »Du kannst mich nicht zwingen zu gehen«, ruhig antwortete ich. »Perfekt. Entweder gehst du freiwillig oder ich rufe die Polizei, damit sie dich rauswerfen. Und übrigens hast du ab jetzt Hausverbot im Büro.« Normalerweise versuchte ich, die Dinge mit einem Lächeln zu regeln, aber sein Mietvertrag lief in einer Woche aus und es war mir egal, ob er mich hasste. Das schien ihn sprachlos zu machen. Er warf in einem Wutanfall meinen Stifthalter um und knallte die Tür so heftig zu, dass das Glas vibrierte. Am nächsten Morgen wurde es noch merkwürdiger. Ein Polizist wartete vor dem Büro, als ich ankam. Er fragte mich, ob Aaron hier im Komplex wohne, und ich bestätigte es. Dann erklärte der Beamte, dass am Vortag die Leiche eines Jugendlichen gefunden worden sei, und Aaron der Hauptverdächtige war. Sie hatten die letzte Nachricht auf dem Handy des Jungen bis zu Aaron zurückverfolgt, der ihn gebeten hatte, sich an dem Ort zu treffen, an dem später die Leiche gefunden wurde. Die Polizei glaubte, dass Aaron möglicherweise dafür angeheuert worden war. Der Zeitrahmen war unheimlich. Wenn ihre Theorie stimmte, war Aaron wütend aus dem Büro gestürmt und direkt zum Tatort gegangen. Der Polizist erwähnte, dass sie Aarons bevorstehenden Auszugstermin nutzen wollten, um ihn zu schnappen. Erwartungsgemäß tauchte Aaron nicht mehr auf. Als ich seine Wohnung inspizierte, waren die Schäden erheblich. Löcher in den Wänden, zerstörte Möbel und überall ein abgestandener Rauchgeruch. Aber was mich am meisten schockierte, war eine Quittung, die ich auf dem Boden fand, datiert auf denselben Tag des Mordes, auf der eine Überweisung von $117.000 auf Aarons Konto verzeichnet war. Zum Glück habe ich ihn nie wieder gesehen. Ein paar Monate später erfuhr ich, dass er in einem anderen Land verhaftet worden war. Jetzt sitzt er im Gefängnis, wo er hingehört. Die Nachtschicht an der Tankstelle fühlte sich normalerweise wie eine sichere Blase der Ruhe an. Die meisten Nächte passierte nichts und das war für mich perfekt. Da ich die einzige Person dort war, konnte ich mir Zeit nehmen, um die Snacks aufzufüllen, die Theken zu reinigen und darauf zu warten, dass gelegentlich ein Kunde auftauchte. Für jemanden, der die Ruhe der Nacht bevorzugte, war das der ideale Job. Doch diese Nacht war anders. Ein heftiger Sturm war hereingebrochen mit so starken Winden, dass die Scheiben des Ladens erzitterten. Der Strom war vor etwa einer Stunde ausgefallen, sodass ich nur noch das schwache Notlicht und meine Taschenlampe hatte. Der Regen prasselte laut und ununterbrochen aufs Dach. Ich versuchte beschäftigt zu bleiben, tat so, als würden mich die Dunkelheit und das heulende Windgeräusch nicht stören, doch es war unmöglich, die seltsamen Geräusche von draußen zu ignorieren. Zuerst waren sie leise, fast wie Flüstern im Regen, doch bald wurden sie deutlicher, näher. Anfangs dachte ich, der Sturm spiele mit meinem Verstand, doch dann hörte ich ein Kratzen an der Hintertür. Mir zog sich der Magen zusammen. Ich redete mir ein, es könnten Äste sein, die der Wind herantrieb, aber der Rhythmus war zu gezielt. Mit der Taschenlampe wie einer Waffe in der Hand ging ich auf das Geräusch zu, das Herz raste. Jeder Schritt zur Tür fühlte sich schwerer an als der vorherige. Als ich ankam, zögerte ich. Meine Hand lag am Türgriff, doch ich konnte mich nicht überwinden, sofort zu öffnen. Dann kam der Schlag. Etwas schlug heftig gegen die Tür. Das reichte. Ich konnte es nicht mehr ignorieren. Ich riss die Tür auf und ein Sturmwind mit Regen schlug mir ins Gesicht, durchnässte mich sofort. Der Lichtstrahl der Taschenlampe durchdrang die Nacht, doch zuerst sah ich nichts, nur Regenschleier und Schatten. Dann hörte ich es. Schweres, raues Atmen, ganz nah. Die Taschenlampe flackerte, während ich erstarrte, unschlüssig, ob ich die Tür zuschlagen oder zurück ins Geschäft rennen sollte. Noch bevor ich mich entscheiden konnte, tauchte eine Gestalt aus der Dunkelheit auf. Zuerst war es nur Bewegung, dann trat sie ins Licht. Ich stolperte zurück, rutschte auf dem nassen Boden aus und fiel hin. Das Herz raste, während die Gestalt näher kam und sich über mich erhob. Es war ein Mann oder etwas, das wie einer aussah. Seine Größe war monströs, füllte den Türrahmen wie ein Schatten, der zu groß für den Raum war. Er musste mindestens 2 Meter groß sein, mit zerzaustem Haar, das in alle Richtungen stand, und einem dichten, verfilzten Bart, der sein Gesicht fast unkenntlich machte. Sein schwerer Mantel hing an seinem riesigen Körper, doch selbst ohne ihn war dieser Mann gebaut wie ein Panzer. Mein erster Instinkt war, mich hinter den Tresen zu werfen und den stillen Alarm auszulösen. Ich wusste, Hilfe würde kommen, aber nicht schnell genug. Jede Sekunde fühlte sich wie eine Ewigkeit an, und ich wusste, bis dahin war ich allein. Ich hockte mich nieder und versuchte, ihn im Laden zu verfolgen. Die Regalreihen machten es schwer, ihn zu sehen, aber ich konnte hören, wie er sich bewegte, seine Stiefel über den Boden scharrten, sein schweres Atmen in der Stille widerhallte. Mein Herz schlug so laut, dass ich sicher war, er könnte es hören. Meine Augen suchten verzweifelt nach etwas, womit ich mich verteidigen konnte. In der Nähe des Vorratsschranks sah ich einen alten Aluminium-Baseballschläger und griff danach, als wäre er meine einzige Rettung. Der Mann erschien am Ende des Gangs, sein Schatten verlängerte sich zu mir unter den flackernden Notlichtern. Er stieß ein kehliges, tiefes und höhnisches Lachen aus und stürmte auf mich zu. Ohne zu zögern schwang ich den Schläger mit aller Kraft. Der Klang von Metall, das auf Fleisch trifft, war hart, schrecklich, ein ekelhaftes Knirschen, das im Laden widerhallte. Er schwankte, machte ein Geräusch zwischen Brüllen und Stöhnen und fiel zu Boden. Einen Moment lang konnte ich mich nicht bewegen, blieb da sitzen, den Schläger festhaltend, schwer atmend, wartend, ob er wieder aufstehen würde. Aber er tat es nicht. Der Sturm draußen schien jetzt lauter, fast ohrenbetäubend, und mir wurde klar, dass ich hier weg musste. Ich rannte los, tauchte in die durchnässten Straßen ein, ohne zurückzublicken. Der kalte Regen blendete mich, aber das war mir egal. Ich musste nur Abstand gewinnen von dieser Tankstelle. Dann sah ich durch den Regenschleier die roten und blauen Lichter, die in der Dunkelheit blinkten. Erleichterung durchströmte mich. Ich ließ das Tempo nach, ließ die Polizisten mich einholen. Ich führte sie zurück zum Laden, mit zitternden Händen auf dem ganzen Weg. Doch als wir ankamen, war der Mann verschwunden. Nicht einmal ein Blutfleck blieb zurück, wo er gefallen war. Ich übergab die Überwachungsaufnahmen, obwohl wir sie wegen des Stromausfalls nicht vor Ort ansehen konnten. Die Polizisten versprachen zu ermitteln, aber Tage später bekam ich einen Anruf, dass sie nichts Brauchbares gefunden hatten, keine Hinweise, keinen Verdächtigen. Es war, als sei der Mann in Luft aufgelöst. Nach jener Nacht konnte ich nicht mehr in diesem Laden arbeiten. Jedes Knarren der Holzdielen, jeder Schatten am Rande meines Blickfelds brachte mich zurück zu diesem Moment. Ich kündigte und zog in einen anderen Stadtteil, aber die Angst blieb. Bis heute kann ich das Gefühl nicht abschütteln, dass er da draußen ist, zusieht und auf den richtigen Moment wartet, um wieder zuzuschlagen. Vor ein paar Jahren kehrte ich nach dem Zusammenbruch meiner Ehe in meine Heimatstadt zurück. Das Leben war nicht freundlich zu mir gewesen, aber ich dachte, ein Neuanfang wäre genau das, was ich brauchte. Etwa ein Jahr, nachdem ich mich eingelebt hatte, bekam ich einen Job in einer kleinen Boutique im Stadtzentrum. Meistens arbeitete ich im Hinterzimmer, sortierte Lieferungen und organisierte den Lagerbestand, bevor er in den Verkaufsraum kam. Bald fiel mir die seltsame Anspannung auf, jedes Mal, wenn der FedEx-LKW ankam. Die anderen Frauen verschwanden, als hätten sie ein Gespenst gesehen, und murmelten: „Er ist schon da." Meine Chefin, Emily, verschwand in ihr Büro und schloss die Tür, als wäre es ein Ritual. Ich versuchte es mit Humor zu nehmen, aber die Neugier siegte und ich fand bald heraus, worum es ging. Der Fahrer, nennen wir ihn Gary, hatte die Angewohnheit, ohne Eile herumzustehen. Er wirkte nie gehetzt. Am ersten Tag, an dem ich ihn traf, blinzelte er und fragte, ob ich früher in der Blumenladen in der Pine Street gearbeitet hätte. Ich sagte ja, kleine Stadt und so. Deshalb fand ich das erst nicht merkwürdig. Doch dann begann er, Dinge zu erinnern, die er nicht wissen sollte, wie meinen Nachnamen und meine Adresse. Beim nächsten Mal erwähnte er, er habe ein Paket bei mir zu Hause gelassen, und das ließ mich zusammenzucken. Ich versuchte, ruhig zu bleiben und fragte ihn: „Woher wusstest du, wo ich wohne?" Er lachte, als hätte ich einen Witz gemacht, und sagte: „Es ist ein kleiner Ort, Baby." Irgendetwas an seinem Ton gefiel mir gar nicht. Ich erzählte es meiner Chefin und sie nickte nur, als hätte sie es erwartet. Garys Besuche wurden immer unheimlicher. Eines Dezembertages brachte er ein kleines Paket zu mir nach Hause und sprach ganz beiläufig über die große Kiste, die er auf meiner Veranda gelassen hatte. »Ich wette, du brauchst Hilfe, die reinzubringen. Du hast doch keinen Typen zu Hause, der dir hilft, oder?« sagte er mit einem spöttischen Lächeln. Mir wurde schlecht. Ich sagte ihm, »Nein, danke.« Da wurde mir klar, dass er viel zu genau wusste, was in meinem Leben vorging. Ob er mein Haus ausspähte oder die Versandetiketten las. Ab da warnte ich die Mädchen, sich fernzuhalten, wenn er kam. Wir spielten jedes Mal, wenn sein LKW ankam, Verstecken. Einmal hörte ich, wie er nach mir fragte und begann dann, meine Pausen so zu planen, dass ich seiner Lieferzeit entging. Ich versuchte, ihn aus dem Weg zu gehen, erledigte Besorgungen oder bat jemand anderen, Pakete abzuholen. Aber eines Nachts, kurz nach Weihnachten, klingelte jemand an meiner Tür. Ich dachte, es sei eine späte Lieferung, da die Feiertage immer viele Pakete brachten. Ich wartete ein paar Sekunden und lauschte, dann schaute ich aus dem Fenster. Ein paar Kisten standen auf der Veranda, aber etwas anderes fiel mir auf: Garys LKW. Er stand nicht wie sonst auf der Straße, sondern auf dem Parkplatz vor meinem Haus, neben der Kirche. Er lieferte nichts aus, stand einfach nur da und schaute. Als ich herausging, um die Pakete zu holen, begrüßte er mich mit einem zu breiten Lächeln, das unangenehm war, und öffnete die Tür seines LKWs, als wolle er auf mich zukommen. Ich wartete nicht ab, was er wollte. Ich nahm die Pakete, rannte zurück ins Haus und schloss die Tür ab. Mein Herz schlug schnell und meine Hände zitterten, während ich die Vorhänge zuzog. Er kam nicht zur Tür, aber sein Wagen blieb dort stehen. 15 Minuten vergingen. Meine Tochter, damals etwa 10 Jahre alt, schaute aus ihrem Zimmerfenster und flüsterte: »Mama, er ist immer noch draußen. Er hört nicht auf, das Haus anzustarren.« Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich griff zum Telefon und rief das lokale FedEx-Büro an. Der Mann, der ans Telefon ging, klang müde, als hätte er den ganzen Tag Beschwerden. Aber ich erzählte ihm die ganze Geschichte. Von den merkwürdigen Kommentaren bis hin dazu, dass er vor meinem Haus stand und zusah. Der Verantwortliche versicherte mir, sie würden das untersuchen, und bedankte sich für die Meldung. Aber ich legte auf mit dem Gefühl, dass sich nichts ändern würde. Einige Tage lang gab es keine FedEx-Lieferungen. Dann kam der Anruf. Der Leiter der örtlichen Niederlassung entschuldigte sich und sagte: »Du wirst ihn nicht wiedersehen. Wir haben das geregelt.« Ich fragte nicht nach, was das bedeutete, aber ich vermutete, dass man ihn auf eine andere Route versetzt oder ihm eine Verwarnung gegeben hatte. Als eine Woche später der neue Fahrer auftauchte, stellte sich heraus, dass ich ihn kannte. Jake, ein Typ aus meiner Schulzeit. Er lachte, als er mich sah und sagte: »Wow, die Welt ist klein.« Ich konnte mir einen Scherz nicht verkneifen. »Ich bin froh, dass du jetzt auslieferst. Der letzte Typ war unheimlich.« Jakes Gesicht verfinsterte sich. »Ja, ich habe davon gehört«, sagte er. Er wurde gefeuert. Es stellte sich heraus, dass er nicht nur dich belästigt hat, sondern auch andere Frauen aus der Stadt beobachtete. Mir wurde schlecht. »Beobachten?«, fragte ich. »Praktisch«, sagte Jake und schüttelte den Kopf. »Die Leute haben gemeldet, dass er an Orten herumschlich, wo er nichts zu suchen hatte. Es war kein harmloses Gerede, es war viel schlimmer.« Diese Erkenntnis traf mich hart. All die merkwürdigen Kommentare, Blicke, sogar sein Lächeln waren nie harmlos gewesen. Immer lag etwas Düsteres dahinter. Monate danach konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass er wieder auftauchen würde. Ich sah mich ständig um, wenn ich zum Auto ging, überprüfte die Schlösser vor dem Schlafengehen. Jeder FedEx-LKW machte mich nervös. Am Anfang fühlte ich mich ein bisschen schuldig. Ein Mann hatte seinen Job und seine Existenz verloren. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir klar, wie viele Grenzen er überschritten hatte. Mein Haus beobachten, über meine privaten Pakete reden. Nein, das war nicht normal. Am Ende hörte ich auf, Mitleid mit ihm zu haben. Er hatte seine Entscheidungen getroffen und zu viele Linien überschritten. Vor einigen Wintern arbeitete ich an einer Tankstelle, die mit einem Supermarkt verbunden war. Es war Heiligabend und ich hatte die Nachtschicht. Eigentlich war es gar nicht so schlimm, nur noch ein paar Stunden bis Feierabend. Etwa eine Stunde bevor meine Schicht endete, kam ein halb betrunkener Typ herein und suchte nach etwas zum Knabbern. Ich kassierte ab und er blieb einfach stehen, schaute mich an, ohne etwas zu sagen. Ich fühlte mich unwohl und fragte schließlich: "Hey, alles in Ordnung? Brauchst du etwas?" Er lallte etwas wie: "Verdammt, du bist beeindruckend! Du hast wunderschöne Augen, sexy Augen!" Ich zuckte mit den Schultern und antwortete schnell mit: danke. Aber er bestand: "Bist du Single? Bitte sag mir, du bist Single." Zu dem Zeitpunkt war ich bereits vergeben und hatte genug komische Begegnungen hinter mir, um zu wissen, dass Freundlichkeit nicht immer hilft. Also sagte ich: "Nein, ich bin vergeben." Das hielt ihn nicht auf. "Wette, dein Freund weiß gar nicht, wie gut du aussiehst. Ich würde viel besser für dich sorgen." Ich spürte den Blick meines Kollegen hinter dem Tresen, bereit einzugreifen. Aber ich gab ihm ein Zeichen, dass alles in Ordnung sei. Dachte, ich könnte das regeln. Ich hatte einen Trick, der in solchen Situationen oft funktionierte, und dachte, es wäre einen Versuch wert. "Eigentlich", sagte ich, "findet mich meine Frau total attraktiv." Normalerweise brachte das die Typen zum Schweigen, aber nicht diesen. Er blieb still, als müsste er das erst verarbeiten. Ich dachte, das sei das Ende, und ging zurück zum Regal einräumen. Ich bückte mich, um eine Kiste zu greifen, als ich plötzlich einen kräftigen Klaps auf den Hintern spürte. Ich war wie erstarrt, während der Typ rief: "Wette, ich kann dich umstimmen!" Wut durchfuhr mich wie eine riesige Welle. Ich drehte mich um und schlug ihm ohne zu überlegen eine Faust. Meine Faust streifte gerade so seine Wange, aber es reichte, um ihn zu überraschen. Mein Kollege zögerte nicht. Er sprang über den Tresen, packte ihn am Hemdkragen und zog ihn zur Tür. "Wenn du hier nochmal auftauchst", schrie er, "wirst du es bereuen." Als ich meiner Chefin erzählte, was passiert war, war ich nervös wegen ihrer Reaktion. Zum Glück unterstützte sie mich und sagte, der Idiot habe bekommen, was er verdient. Ein Jahr nach diesem ersten Vorfall arbeitete ich wieder Nachtschicht. Diesmal mit einem neuen Mädchen, das erst ein paar Wochen dabei war. Sie stand am Tresen und bediente Kunden, während ich im Lager Regale ordnete und Platz für eine Lieferung schaffte. Als ich aus dem Lager kam, blieb ich wie gelähmt stehen. Da war er wieder, derselbe betrunkene Typ. Und natürlich sah er genauso besoffen aus wie beim ersten Mal. Ich hatte lange nicht mehr an ihn gedacht, aber als ich sein Gesicht sah, drehte sich mir der Magen um. Er musste mindestens so alt sein wie mein Vater. Und da war er wieder, verursachte Ärger. Ich ging zurück ins Lager, in der Hoffnung, er würde nur seine Sachen kaufen und verschwinden. Aber ich hörte ihn deutlich sagen: "Hallo, Hübsche, wie geht's dir, Hübsche?" "Oh, danke, Hübsche." Er wiederholte das zu meiner Kollegin, seine verschleierte Stimme erfüllte die Luft. Als ich nachsah, sah ich, wie er sich über den Tresen lehnte und versuchte, sie anzufassen. Sie hatte sich so weit wie möglich zurückgezogen, an die Wand hinter dem Tresen gelehnt, sichtbar verängstigt, aber versuchte trotzdem, Haltung zu bewahren, wahrscheinlich aus Angst, Ärger zu bekommen, wenn sie ihm eine freche Antwort gab. Ich konnte nicht länger zusehen. Ich ging aus dem Lager, stellte mich hinter den Tresen und stellte mich zwischen sie und ihn. "Geh in den Pausenraum", befahl ich streng. Er zögerte nicht und schlüpfte an mir vorbei in den Personalbereich. Dann wandte ich mich ihm zu. "Hör zu", sagte ich mit fester Stimme. "Du musst jetzt gehen." Er lachte, als wäre das ein Witz. "Ich mache nichts Falsches, Süße", sagte er lächelnd. "Ich rede nur, sonst nichts." Ich unterbrach ihn. "Jemanden anzufassen ist kein Reden. Sie ist hier, um zu arbeiten, nicht um deinen Mist zu ertragen. Nur weil eine Kassiererin Anfang 20 dir zulächelt, heißt das nicht, dass sie interessiert ist. Kapier das. Sein Lächeln wurde spöttisch. Ach, ich erinnere mich an dich, sagte er, mit Sarkasmus in jeder Silbe. Du bist die Lesbe mit dem geilen Hintern. Mir kochte das Blut. Er hatte Glück, dass ein Tresen zwischen uns war. Und noch mehr Glück, dass ich nichts griffbereit hatte, um es ihm an den Kopf zu werfen. Ich ballte die Faust und beugte mich zu ihm vor. Ja, ich bin diese Lesbe, sagte ich leise und bestimmt. Und wenn du nicht sofort hier verschwindest, kriegst du wieder eine Faust ins Gesicht. Du bist hiermit verbannt. Das schien ihn zu verstehen. Er schwankte aus dem Laden und murmelte leise vor sich hin, ohne den Hauch von Mut. Mir fiel auf, dass ein Kunde die ganze Zeit hinter ihm gestanden hatte, mit offenem Mund. Offensichtlich hatte er alles mitgehört. Als sich die Lage beruhigte, erzählte ich meiner Kollegin, was beim ersten Mal passiert war und wie ich versucht hatte, ihn loszuwerden, indem ich vorgab, lesbisch zu sein. Sie zitterte, aber lachte ein wenig, als ich ihr von dem Faustschlag erzählte. Um etwas Kontext zu geben, ich war schon immer schlecht darin, Freunde auszuwählen, eher unvorsichtig, um ehrlich zu sein. Stell es dir vor wie einen Kampf gegen das Chaos, bei dem man auf das Beste hofft. Vor ein paar Jahren habe ich beschlossen, meine Sachen zu packen und Michigan zu verlassen, um nach Florida zu ziehen, nur weil ein vermeintlicher Freund meine Hilfe brauchte. Es dauerte nicht lange, bis wir wieder umzogen, diesmal nach Mississippi. Stell dir das mal vor, ein asiatischer Typ und eine Lesbe, die mitten im tiefen Süden leben. Es dauerte nicht lange, bis alles außer Kontrolle geriet. Der Arbeitsmarkt dort war ein Albtraum. Keiner von uns beiden konnte etwas finden, das genug zahlte, um sich eine eigene Unterkunft leisten zu können. Also landeten wir für eine scheinbar ewige Zeit in unseren Autos. Wir schafften es, in der Nähe einer Raststätte zu parken, die Duschen und eine Wäscherei hatte. Aber sagen wir mal, diese Tage sind mir aus den falschen Gründen im Gedächtnis geblieben. Eines Nachts war ich so verzweifelt, dass ich in einem nahegelegenen Motel um ein Zimmer gebettelt habe. Ich versprach, morgens mit Hilfe meiner Mutter zu zahlen. Zu meiner Überraschung bot man mir an, 30 Stunden pro Woche an der Rezeption zu arbeiten und dafür in der Personalunterkunft wohnen zu dürfen. Ich nahm an, bevor sie ihre Meinung ändern konnten. Die Falle war, dass es anfangs kein Gehalt gab. Mit der Zeit schaffte ich es, sie zu überzeugen, mich auch als Nachtportier einzusetzen, und später kombinierte ich das mit Reinigungsarbeiten am Tag. Der Hotelmanager war ein Ex-Polizist, und obwohl er hart wirkte, war er nicht so schlimm, zumindest meistens. Trotzdem war der Ort ein Desaster. Flöhe überall, freiliegende Kabel, Schimmel in den Ecken und Gäste, die man über die Straße meiden würde. Ich wusste es damals noch nicht, aber es sollten wirklich abgedrehte Erfahrungen auf mich zukommen. Eine meiner ersten Nachtschichten verbrachte ich damit, eine ältere Dame, die ich Miss L nennen werde, zu begleiten. Sie erklärte mir das System an einem uralten Wyndham-Computer und erzählte mir von all seinen Macken, als das Telefon klingelte. Jemand am anderen Ende des Gebäudes beschwerte sich, dass draußen vor seinem Fenster ein Mann schreie. Es war 3 Uhr morgens, also fühlte sich das natürlich wie der Anfang eines schlechten Films an. Wir schlossen die Lobby ab und gingen durch die Hintertür nach draußen, um nachzusehen. Tatsächlich lag ein Mann etwa 20 Meter entfernt, bäuchlings auf dem Gras und schrie mit aller Kraft, obwohl wir nicht verstehen konnten, was er sagte. Als er uns sah, setzte er sich auf und fing an zu schreien. Wir sollten uns auf den Boden werfen. Offenbar war ein Schütze in der Nähe. Ich war wie gelähmt, aber mein Instinkt sagte mir, dass er wahrscheinlich etwas viel Gefährlicheres genommen hatte als Marihuana. Trotzdem machte ich einen Schritt vor. Miss L. packte mich am Arm und flüsterte, »Bist du verrückt? Bleib still!« Widerwillig blieb ich stehen und ließ sie den Manager per Funk rufen. Er tauchte mit einem seiner alten Polizeifreunde auf, der den Mann beruhigen konnte, sodass die Situation geklärt wurde. Am nächsten Morgen sagte uns der Manager, dass die Polizei bei der Durchsuchung des Zimmers ein geladenes Gewehr gefunden hatte. Das war mein Warnsignal, dass ich dort vorsichtig sein musste. Nach dieser Nacht stabilisierte sich alles zu einer vorhersehbaren, wenn auch beunruhigenden Routine. Die Polizei war häufig zu Gast, entweder um Flüchtlinge zu verfolgen oder um Streitigkeiten, die zu handfesten Schlägereien wurden, zu schlichten. Gelegentlich mussten mein Reinigungsteam und ich randalierende Gäste vom Grundstück eskortieren. Genau das hatte ich mir nicht vorgestellt, als ich den Job annahm. Aber wenigstens blieb ich beschäftigt. Das Gruseligste passierte jedoch oft während der Nachtschichten. Zur Erklärung: Die Hotellobby war direkt mit dem Frühstücksbereich verbunden und es war Teil meiner Aufgabe, vor der Morgendämmerung Kaffee und Haferflocken vorzubereiten. Das Problem war, dass wir das im Dunkeln tun mussten, um die leicht schlafenden Gäste nicht zu wecken. Was bedeutete, dass ich mich nur mit dem schwachen Licht der Handytaschenlampe bewegen konnte. Es war ungefähr 4 Uhr morgens und die Wälder hinter dem Hotel beruhigten meine Nerven nicht gerade. Es gab Gerüchte über verdächtige Personen, die sich dort versteckten, und von einem Kind, das sich angeblich vor Jahren im Pool einen Stromschlag zugezogen hatte. Ich hatte diese Geschichten schon dutzendfach gehört, schenkte ihnen aber wenig Bedeutung. Ich bin fest davon überzeugt, dass, wenn es etwas Übernatürliches gibt, es absolut unwiderlegbar sein muss, damit ich daran glaube. Trotzdem wollte mich vielleicht etwas oder jemand auf die Probe stellen. Ich goss Wasser in die Kaffeemaschine, mit dem Rücken zum Raum, als ich leise Schritte hörte. Zuerst schenkte ich dem keine Beachtung. Der Hausmeister tauchte oft unangekündigt auf, mit klirrenden Schlüsseln, während er seine Runden machte. Aber als ich mich umdrehte, um ihn zu begrüßen, blieb mir der Magen stehen. Es war nicht er. Stattdessen stand, gerade außerhalb des schwachen Lichts im Flur, eine Schattenfigur. Eine undurchdringliche, schwarze Gestalt. Dunkler als die Dunkelheit des Raumes selbst. Ich blieb wie erstarrt, blinzelte heftig und rieb mir die Augen. Dachte, vielleicht seien meine Brillengläser schmutzig oder der Schlafmangel machte mir zu schaffen. Doch die Gestalt bewegte sich nicht. Sie war groß, vielleicht 1,80 Meter und schien Licht zu verschlucken, statt es zu reflektieren. Mir schnürte sich die Brust zusammen, als sie vortrat und ganz ins Flurlicht trat. Ich wartete darauf, dass das Licht Details zeigte. Ein Gesicht, Kleidung, irgendetwas. Doch die Gestalt blieb eine dichte, merklich konturlose Schattenform. Sie verharrte dort, was mir wie eine Ewigkeit vorkam, bevor sie plötzlich verschwand. Ohne Geräusch, ohne zu verblassen, verschwand sie einfach. Mein Herz pochte so heftig, dass ich das Gefühl hatte, es würde mir aus der Brust springen, während ich den Rest meiner Aufgaben hastig erledigte. Ich wagte es nicht, mich nochmal umzusehen, bis die Sonne vollständig aufgegangen war. Ein paar Monate später verließ ich Mississippi, aber dieses Bild der Schattenfigur blieb bei mir. Es fühlte sich an wie eine Warnung oder vielleicht eine Erinnerung daran, dass die Welt nicht so einfach ist, wie ich es gern glauben würde. Wenn ich eines gelernt habe, dann immer wachsam zu bleiben. Es gibt Gefahren da draußen, manchmal menschliche und manchmal etwas ganz anderes. Ich heiße Samantha, bin 20 Jahre alt und arbeite bei Walmart in der Nähe einer kleinen Stadt namens Jackson in Alabama. Da ich nicht Vollzeit studiere, setzte mich mein Chef meistens auf Nachtschichten, wenn der Laden 24 Stunden geöffnet war. Da es ein Supercenter ist, waren immer noch viele Mitarbeiter im Einsatz. Meine Schicht an diesem besonderen Abend ging von 22 Uhr bis 7 Uhr morgens. Wir waren nur ein paar Mitarbeiter, die Regale auffüllten, und einer oder zwei an den Kassen vorne. Da unser Laden auf dem Land in Alabama liegt, hatten wir zu diesen absurd späten Nachtstunden kaum Kunden, aber es war eine ideale Zeit zum Nachfüllen. Ich kannte die anderen Mitarbeiter, die in dieser Nacht arbeiteten, nicht persönlich, aber es war sowieso unwahrscheinlich, dass wir uns in so einem riesigen Laden begegneten. Ich begann die Nacht damit, Hosen in der Herrenbekleidungsabteilung zu falten und generell aufzuräumen. Während der Nacht trug ich Kopfhörer, weil normalerweise niemand da war, der mir sagte, ich soll sie abnehmen. Gegen 23.30 Uhr kam ein Kunde in die Jeansabteilung, was nicht ungewöhnlich war. Die Leute kauften bis fast Mitternacht noch ein. Der Kunde kam auf mich zu und fragte, ob wir von einer bestimmten Hose eine andere Taillengröße hätten. Ich entschuldigte mich und sagte, dass nur das vorrätig sei, was im Regal stand. Er dankte und ging weiter. Ich traf seinen Blick zufällig, als er die Jeans zurück ins Regal legte. Das war etwas unangenehm. Er ging weg und ich machte mit meiner Arbeit weiter. Es verging eine Weile und der Laden wurde immer leerer. Es war niemand mehr zu sehen, soweit ich schauen konnte. Ich glaube, es war ungefähr 1 Uhr morgens. Ich war inzwischen in der Elektroabteilung. Ich machte viele Fahrten hin und her mit Kisten aus dem Lager, wo wir die Artikel aufbewahrten, die noch nicht in den Verkaufsraum gebracht worden waren. Ich schob einen Wagen voller Kisten in einen der Gänge und begann, die Regale aufzufüllen. Da die Regale leer waren, konnte ich jemanden im Nebengang sehen, der mich ansah. Nun, bis er bemerkte, dass ich ihn sah, dann wandte er den Blick ab, aber seine Augen kamen mir sehr bekannt vor. Ich ging etwas näher heran, um besser sehen zu können, und stellte fest, dass es derselbe Kunde von vor etwa 2 Stunden war. Wie zum Teufel konnte der noch im Laden sein, ohne dass es auffiel? Ich nahm den Wagen mit und ging in den nächsten Gang, nur um zu sehen, ob der Mann etwas in der Hand hielt. Er hatte nichts. Es war unmöglich, dass er 2 Stunden lang einkaufte, ohne irgendetwas mitzunehmen. Irgendwas stimmte nicht. Ich füllte die Regale mit Kaffeemaschinen und anderen Elektrogeräten fertig auf und brachte den leeren Wagen zurück ins Lager. Ich blieb dort eine Weile, weil ich ehrlich gesagt das Gefühl hatte, dieser Typ hatte mich länger verfolgt oder beobachtet, als mir bewusst war. Ich spielte eine Weile mit dem Handy im Pausenraum der Mitarbeiter und als ich dachte, es sei Zeit, zurück zur Arbeit zu gehen, beschloss ich, mich um den Lebensmittelbereich zu kümmern, um an einem anderen Ort im Laden zu sein. Ich ging in die Kühlkammer für Milchprodukte und füllte mehrere Kisten mit Produkten wie Milch und Joghurt. Das dauerte eine Weile, weil ich die Haltbarkeitsdaten überprüfen musste. Über dem lauten Brummen der großen Kühlschränke, die die Kammer kühl hielten, hörte ich die Tür plötzlich aufgehen. Glücklicherweise gab es eine Lücke zwischen einigen Kisten auf einer Palette, von der ich zur Tür sehen konnte, und kein Witz, es war derselbe Kunde. Ich rannte und versteckte mich unter einem der Regale und schob eine große Kiste voller Eier vor mich. Ich machte mir keine Sorgen, Lärm zu machen, denn die Kühlschränke waren so laut, dass sie alles übertönten. Falls sich jemand fragt, warum ich mich versteckte. Nun, ich war schon davon überzeugt, dass dieser Typ im Laden herumstreifte, um mich zu beobachten und ihn in dem Bereich zu sehen, der nur für Mitarbeiter zugänglich war. Und schlimmer noch, wie er die Kühlkammer für Milchprodukte betrat, konnte nur bedeuten, dass gleich etwas Schlimmes passieren würde. Ich blieb lange Zeit hinter dieser Kiste geduckt, den Kopf gesenkt und wartete darauf, die Tür der Kammer auf- und wieder zugehen zu hören. Nach einer Weile im Versteck, ohne zu schauen, nahm ich an, dass er vielleicht weg war, nachdem er nach mir gesucht hatte. Ich hob zum ersten Mal meinen Kopf von den Armen und schaute über die Kiste hinweg und schrie. Er stand direkt dort, lächelte mich an, stand auf der Kiste. Aber sein Lächeln verschwand, als ich zu schreien begann. Er versuchte, mir die Hand auf den Mund zu legen, um meinen Schrei zu ersticken, aber ich ließ es nicht zu. Ich stieß die Eierkiste direkt gegen ihn, und als die Eier auf den Boden fielen, machte er einen Schritt zurück und schaute auf seine Schuhe. Ich rannte direkt an seiner Seite vorbei, aber er packte mich nicht. Also rannte ich weiter, bis ich einen anderen Mitarbeiter fand und um Hilfe bat. Der Mitarbeiter hieß Bob, Ich erinnere mich an seinen Namensschild. Plötzlich kam der Mann aus der Kühlkammer auf uns zu und entschuldigte sich, erklärte, er sei von der Zentrale und dort, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung sei. Er sagte, er wolle mich nicht erschrecken und habe nur kontrolliert, ob ich in der Kühlkammer nicht faulenze. Dieser Bob schien ihm alles zu glauben, aber ehrlich gesagt wirkte er nicht sehr klug. Ich fragte den Mann, warum er mir die Hand auf den Mund gelegt habe, und er sagte, er wolle verhindern, dass ich Aufsehen erregen würde. Überraschenderweise gab er mir dann den Auftrag, den Elektrobereich fertig zu machen, und verschwand schnell den Gang entlang. Ich rief ihm hinterher, »Wie heißt du?« Und er antwortete, »Tom.« Und so ging er. Am nächsten Tag rief ich eine der Filialleiterinnen an und fragte, ob jemand von der Zentrale am Vorabend kommen sollte und ob ihr ein komischer Typ namens Tom bekannt sei. Meine Filialleiterin Margaret sagte mir, das sei kompletter Unsinn. Es gab keinen Eintrag über jemanden von der Zentrale namens Tom, der kommen sollte. Und niemand von der Zentrale wäre um 2 Uhr morgens im Laden gewesen. Dann sahen sie sich die Überwachungskameras an und erstatteten Anzeige, als ihnen klar wurde, dass es ein Unbekannter war. Und die Kameras zeigten, dass der Mann mich in den ersten Stunden meiner Schicht lange durch die Gänge verfolgt hatte. Ich sagte Margaret, dass ich keine Nachtschichten mehr machen könne, und sie verstand das. Ich arbeite immer noch dort, aber eher als Aushilfe tagsüber oder an der Kasse. Als ich schwanger mit meinem ersten Kind war, arbeitete ich nachts an einer Tankstelle in der Nähe meines Hauses, um ein paar Extrastunden zu verdienen. Ich weiß, das klingt vielleicht nicht besonders aufregend, aber diese Tankstelle war wirklich schön. Es war eine dieser Tankstellen mit komplettem Markt und lag in einem sehr schönen Teil der Stadt. Ich weiß, die meisten Geschichten, die an solchen 24-Stunden-Orten spielen, handeln von düsteren und unheimlichen Situationen, aber ich habe mich dort nie so gefühlt. Normalerweise wurde es nach 11 Uhr nachts ruhig. Ich verbrachte den Großteil meiner Schicht damit, YouTube oder Netflix auf meinem Handy zu schauen, mit meinem Verlobten zu telefonieren oder Regale aufzufüllen. Wir hatten nicht einmal viele LKW-Fahrer, die nachts Kaffee oder Snacks kauften, weil die Tankstelle nicht in der Nähe einer Autobahn lag. Es war ein einfacher Job, besonders weil ich schwanger war und die Bezahlung war gut, weshalb ich ihn angenommen hatte. Eines Nachts, zu Beginn meiner Schicht, kam ein großer Mann herein. Ich grüßte ihn vom Tresen aus mit einem »Hallo, wie geht es Ihnen heute Abend?« Der Mann antwortete nicht, sah nicht einmal in meine Richtung, sondern ging direkt zur Toilette. Das beunruhigte mich nicht besonders, ehrlich gesagt, denn zu diesem Zeitpunkt wusste ich schon, dass man einfach muss, wenn man muss. Also nahm ich an, er musste dringend zur Toilette. Nach fast 20 Minuten bemerkte ich, dass er nicht herauskam. Ich wurde etwas besorgt und überlegte, an die Tür zu klopfen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung war. Langsam ging ich zur Toilette und sah, dass er endlich herauskam. Ich konnte sein Gesicht gut sehen. Er sah ganz normal aus, gut rasiert, mit gebräunter Haut. Er hatte kurze, graue Haare, die gescheitelt und gepflegt waren. Trotz der grauen Haare war er wohl nicht älter als 40. Er trug Jeans, ein Flanellhemd und abgenutzte Arbeitsschuhe. Ich hatte den Eindruck, dass er ein ganz normaler Arbeiter war, der nur kurz die Toilette benutzt hatte. Er ging an mir vorbei, ohne ein Wort zu sagen, und verließ den Laden, stieg aber nicht in ein Fahrzeug, sondern schien in Richtung einer Gebäudeseite zu gehen. Da fiel mir auf, dass kein Auto draußen parkte. Also war dieser seltsame Mann zu Fuß gekommen. Das Ganze machte mich etwas unwohl, aber nach ein paar Minuten hörte ich auf, darüber nachzudenken, weil nichts weiter passierte. Ein Teil der Arbeit in diesen Nachtschichten ist es, mit seltsamen Leuten umzugehen. Im Laufe der Nacht rief ich meinen Verlobten an und wir unterhielten uns am Telefon, um die Zeit zu vertreiben. Es mussten mindestens eine Stunde vergangen sein, als die Tür sich öffnete, und zu meiner Überraschung war es derselbe Mann. Diesmal sagte ich nichts, dachte, vielleicht spricht er eine andere Sprache oder so. Nun, diese Theorie fiel sofort zusammen, denn anstatt zur Toilette zu gehen, kam er direkt zum Tresen und fragte mich höflich: »Hallo Fräulein, können Sie mir nicht Hallo sagen?« Er lächelte dabei, als würde er scherzen. Ich lächelte nervös und antwortete: »Entschuldigen Sie, Sir. Hallo, wie geht es Ihnen heute Abend?« Er lächelte und antwortete trocken mit einem einzigen Wort: »Jerky.« Ich erschrak etwas und fragte: »Wie bitte?« Dann wiederholte der Mann etwas aggressiver: »Ich will Trockenfleisch. Wo ist das?« Ich zeigte auf das Regal mit den Jerky und Slim Jims. Er lächelte mich wieder an und sagte höflich: »Danke, Fräulein.« Langsam ging er zum Regal mit dem Trockenfleisch und blieb ganz still, während er sagte: »Weißt du, du siehst aus wie eine Disney-Prinzessin.« Das machte mir etwas Angst, aber ich sagte trotzdem: »Danke«, in dem Glauben, dass er nur nett sein wollte. Ich kann vieles sein, aber eine Disney-Prinzessin bin ich wirklich nicht, glaub mir. Ohne Trockenfleisch zu nehmen, ging er zurück zum Tresen und begann mich anzustarren. Ich weiß, anschauen tut nicht weh, aber sein Blick fühlte sich aufdringlich an und machte mich unwohl. Seine Augen sprangen wie Ping-Pong-Bälle hin und her und er sagte: »Ja, genau, Disney-Prinzessin, jetzt sehe ich es.« Ich lächelte halbherzig und anscheinend mochte er das nicht, denn er fing an zu schreien. Ich meine wirklich zu schreien. »Magst du Disney nicht?« Ich hatte keine Zeit zu antworten, bevor er wieder schrie: »Meine Tochter mochte früher Disney und jetzt ist sie so wie du.« Ich begann zu verstehen, dass dieser Mann offensichtlich nicht richtig war. Ich hatte keine Ahnung, was er mit dem Satz meinte, dass seine Tochter so sei wie ich. So ruhig wie möglich sagte ich: »Entschuldigen Sie, wenn ich Sie beleidigt habe. Ich wollte nur...« Er unterbrach mich und fing an, völlig außer Kontrolle zu schreien. An diesem Punkt sagte er nichts mehr Sinnvolles, nur eine Menge wirrer Worte, wie: »Statt Prinzessinnen wollen alle Heldinnen sein. Und noch seltsamer, ich könnte König sein und stattdessen bin ich hier.« Mir wurde klar, dass dieser Mann eine Art Nervenzusammenbruch hatte. Glücklicherweise hatte ich das Gespräch mit meinem Verlobten nie beendet, der all dieses absurde Gespräch mit anhörte. Er spürte sofort, dass etwas nicht stimmte und wollte kein Risiko eingehen. Also rief er die Polizei an und erzählte ihnen, dass ich es mit einem aufgebrachten und potenziell feindlichen Kunden zu tun hatte. Ich werde meinem Verlobten nie genug danken können, denn während der Wahnvorstellungen des Mannes wurde er aggressiv. Er ging zurück zum Trockenfleischregal und warf das ganze Display um. Obwohl dieser Typ offensichtlich nicht in Ordnung war, war das der erste Moment, in dem ich mich wirklich bedroht fühlte. Nachdem er das Regal umgestoßen hatte, drehte er sich um und sah mich mit fast unbeschreiblichen Augen an, die leer wirkten, ohne jegliche Emotion. In diesem Moment trafen zwei Streifenwagen ein und der Mann zeigte keine Regung, bewegte sich nicht, sondern stand nur neben dem Regal und starrte mich an. Die Polizisten kamen herein und, zu ihrem Verdienst, reagierten sie nicht übertrieben, blieben ruhig und gefasst. Einer der Beamten kam zu mir und fragte, ob es mir gut ging, was der Fall war. Der andere Beamte sprach leise mit dem Mann. Ich konnte nicht hören, was der Polizist sagte. Der Mann wirkte verärgert, verlor aber nicht die Kontrolle wie zuvor, und die Beamten begleiteten ihn nach draußen, ohne Handschellen oder so. Sie gingen einfach hinaus und führten ein etwa 20-minütiges Gespräch. Einer der Beamten ging mit dem Mann mit, während der andere bei der Tankstelle bei mir blieb, um sicherzustellen, dass er nicht zurückkehrte. Ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, wenn mein Verlobter nicht in der Leitung geblieben und die Polizei gerufen hätte. Der Mann wurde mit jeder Minute wütender. Ich habe diesen Typen nie wieder gesehen und auch keine offizielle Anzeige erstattet. Nach dieser Nacht habe ich keine Nachtschicht mehr gemacht. Ich weiß, dass manche Leute viel schlimmere und beängstigendere Erfahrungen in Nachtschichten gemacht haben, und ich fühle mit ihnen. Aber das war das Schlimmste, was mir persönlich passiert ist. Und obwohl ich körperlich unverletzt blieb, ist die Angst, die ich in jener Nacht empfand, wenn ich diesen verstörten Mann ansah, etwas, das sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Jetzt, mit 29 Jahren, erinnere ich mich an etwas, das im Sommer 2011 passiert ist. Ich war 15 Jahre alt und lebte an einem ruhigen Ort namens Birchwood. Meine Mutter arbeitete meistens in 2 oder 3 Jobs und tat ihr Bestes, um meine ältere Schwester und mich zu versorgen. Einer ihrer üblichen Jobs war an einer kleinen Tankstelle namens Beacon Market. Meine Schwester und ich verbrachten manchmal die Ferien dort, halfen ihr, die Kühlschränke aufzufüllen oder hielten einfach Gesellschaft. Dieser Tag war besonders, weil wir nach ihrer Schicht zelten gehen wollten. Der Plan war, mit einer Gruppe Verwandter auf Reifen den Fluss hinunterzutreiben. Ich war aufgeregt und zählte die Minuten, bis sie Feierabend hatte. Es waren noch 2 Stunden, also verbrachten meine Schwester und ich die Zeit damit, im Laden herumzulaufen. Es war geschäftiger als sonst, also half ich gerade dabei, Getränkeflaschen zu stapeln, als eine Frau hereinkam. Sie war klein und mollig, trug ein großes, geblümtes Hemd, aber ich bemerkte sie kaum. Als ich aus dem Kühlschrank kam, stand sie neben der Kaffeemaschine. Sie drehte sich zu mir um und lächelte breit. Damals war ich sehr freundlich, also lächelte ich zurück und sagte Hallo. Sie schien erfreut, dass ich sie begrüßt hatte, und begann, über das schöne Wetter zu sprechen. Ich nickte und sagte, dass wir zum Fluss gehen würden, sobald meine Mutter fertig sei. Es schien ihr egal zu sein, und sie fragte, ob ich ihre Tasche halten könne. Anfangs kam mir die Bitte nicht seltsam vor, also sagte ich ja. Aber während ich die Tasche hielt, öffnete sie sie und fing an, darin herumzukramen. Sie holte einige Dinge heraus, die sie kaufen wollte, wie ein Handyladegerät und AA-Batterien. Während sie suchte, fiel mir auf, dass ihre Haut merkwürdig aussah. Ihre Arme waren so blass, dass sie staubig wirkte, als würde beim Berühren Kreide abbröckeln. Ich konnte nicht aufhören, sie anzusehen, bis sie fragte: "Kannst du mir helfen, mein Geld zu finden?" Diese Frage verwirrte mich. Irgendetwas stimmte nicht und ich fühlte einen Kloß im Magen. Meine Eltern hatten uns immer gesagt, niemals in Taschen oder Geldbörsen anderer Leute zu wühlen, außer sie bitten einen darum. Es fühlte sich falsch an, als würde ich eine Regel brechen, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich fragte sie: "Bist du sicher, dass du das möchtest?" Sie antwortete mit einem schiefen Lächeln, zeigte ihre gelben Zähne, während ihre Augen auf eine Art funkelten, die mir eine Gänsehaut bereitete. "Ja, bitte", sagte sie mit einer zuckersüßen Stimme. "Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest, mein Geld zu finden, damit ich kaufen kann, was ich brauche." Ihr Blick machte mich unwohl, aber ich wusste nicht, wie ich Nein sagen sollte. Also nickte ich und begann zögernd in ihrer Tasche zu suchen. Ihre Tasche war ein Chaos, voll mit zufälligen Dingen. Alten Handys, Klebeband, Feuerzeugen, Zahnstocher und Dingen, die ich nicht einmal kannte. Während ich suchte, sah ich etwas am Boden. Mehrere dicke Rollen mit 100-Dollar-Scheinen, fest umwickelt mit Gummibändern. Es waren 5 oder 6 Bündel, wie aus einem Mafia-Film. Ich erstarrte kurz, dann zog ich eine Rolle heraus und gab sie ihr. Ihr Lächeln wurde noch breiter, und sie dankte mir, als hätte ich ihr den größten Gefallen der Welt getan. Meine Hände zitterten. Die ganze Situation fühlte sich fehl am Platz an. Ich dachte ständig daran, dass wir in einer Tankstelle voller Leute waren und dass sie mich jederzeit des Diebstahls beschuldigen konnte. Ihr ständiger Blick ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Dann stellte sie eine Frage, die mir das Herz gefrieren ließ. "Ich fahre nach Chicago, um Freunde zu besuchen", sagte sie, immer noch lächelnd. "Möchtest du mitkommen?" Ich versuchte, meine Stimme ruhig zu halten und zwang ein nervöses Lachen. »Ich kann nicht«, antwortete ich schnell. »Ich bin erst 15. Meine Mutter würde mich nie gehen lassen, selbst wenn ich wollte.« Ihr Lächeln verschwand nicht. »Okay«, sagte sie. »Du kannst dich in meinem Auto verstecken. Du musst es niemandem sagen. Ich kümmere mich um dich. Kaufe dir, was du willst. Du müsstest nicht einmal zur Schule gehen.« Alle Alarmglocken in meinem Kopf schrillten. Meine Handflächen waren verschwitzt und meine Brust brannte. Ich sah mich verzweifelt nach meiner Mutter um, aber sie war nicht da. Der Laden war fast leer und niemand schien zu bemerken, was vor sich ging. Ich zwang mich zu lächeln und sagte, »Danke, aber nein, ich muss meiner Mutter jetzt wirklich helfen. Gute Reise.« Bevor ich etwas sagen konnte, drehte ich mich um und ging nach hinten im Laden. Meine Beine zitterten, aber ich schaffte es, die Hintertür zu öffnen und hinauszugehen. Der Van meiner Mutter stand hinter der Tankstelle und ich hatte ihren Ersatzschlüssel. Ich stieg auf den Fahrersitz und schloss die Türen ab. Mit immer noch zitternden Händen holte ich mein Handy heraus und schrieb ein paar Freunden, um mich von der Angst abzulenken, die blieb. Ich sagte mir, dass es vorbei sei, dass ich in Sicherheit war. Aber während ich dort saß, bemerkte ich, wie immer mehr Autos neben dem Van parkten. Der Parkplatz füllte sich und ich betete, dass diese Frau nicht in der Nähe war. Aber, wie erwartet, tauchte sie wieder auf. Ich sah sie von der Ecke der Tankstelle kommen, direkt auf ihr Auto zu, das natürlich direkt neben dem Van meiner Mutter geparkt war. Mein Herz raste. Ich versuchte, den Sitz so weit wie möglich zurückzulehnen, in der Hoffnung, dass sie mich nicht sah. Aber es half nichts. Sie sah mich und dieses beunruhigende Lächeln erschien wieder auf ihrem Gesicht, als sie vorbeiging und in ihr Auto stieg. Sie rollte das Fenster herunter und rief mir zu, »Hey, hey, Kleiner!« Ihre Stimme klang fröhlich, fast verspielt, aber sie jagte mir Angst ein. Ich versuchte, sie zu ignorieren, aber sie gab nicht auf. »Entschuldige, Kleiner.« Widerwillig richtete ich mich auf und antwortete, »Was ist?« Sie lehnte sich aus dem Fenster, mit diesem gruseligen Lächeln immer noch im Gesicht. »Bist du sicher, dass du nicht mit nach Chicago kommen willst?« fragte sie. »Wir würden viel Spaß haben. Ich habe viele Sachen, um uns zu unterhalten. Magst du Drogen? Willst du was ausprobieren?« Ihr Ton war fast euphorisch, als wäre das eine ganz normale Unterhaltung mit irgendeinem Kind. Mein Magen drehte sich um und ich sah auf die Uhr im Armaturenbrett, betete still, dass meine Mutter jeden Moment herauskommen würde. »Nein, danke«, sagte ich und versuchte ruhig zu bleiben. »Das interessiert mich nicht. Bitte lass mich in Ruhe.« Ihr Lächeln verschwand, ersetzt durch einen enttäuschten, fast beleidigten Ausdruck. »Bist du sicher?« bestand sie. »Mehr als sicher«, antwortete ich bestimmt und versuchte, die wachsende Panik zu verbergen. Schließlich seufzte sie, stieg wieder in ihr Auto und fuhr vom Parkplatz. Ein Gefühl der Erleichterung durchströmte mich, als ich sie wegfahren sah, aber es hielt nicht lange an. Eine Minute später sah ich meine Mutter aus dem Laden kommen und auf den Van zugehen. Sie öffnete die Beifahrertür und zum ersten Mal an diesem Tag fühlte ich mich, als könnte ich atmen. »Mama, lass uns jetzt gehen«, sagte ich, immer noch aufgewühlt. Sie warf mir einen genervten Blick zu, während sie einstieg und etwas murmelte, sie müsse sich erst die Schuhe wechseln. »Der Fluss läuft nicht weg«, sagte sie, offensichtlich ohne mein Drängen zu verstehen. Ich war alt genug für den Lernführerschein, also startete ich den Van und trommelte nervös auf das Lenkrad, während ich auf ihr Okay wartete. Da kehrte der Albtraum zurück. Die gleiche Frau parkte ihr Auto wieder neben unserem, mit heruntergelassenem Fenster. »Ist das dein Sohn?«, fragte sie meine Mutter mit dieser zuckersüßen Stimme. Meine Mutter drehte sich zu ihr um, bemerkte sofort den Ausdruck des Schreckens auf meinem Gesicht. Ihre Augen verengten sich und sie antwortete scharf, »Was geht dich das an?« Das Lächeln der Frau verschwand, ersetzt durch einen überraschten Ausdruck. Ohne ein weiteres Wort fuhr sie rückwärts und raste davon. Als sie weg war, erzählte ich meiner Mutter alles und berichtete von der merkwürdigen Begegnung. Ihr Gesicht wurde bleich und dann wütend. »Sie hat Glück, dass ich sie nicht vorher gesehen habe«, sagte meine Mutter, bereit, dieser Frau gegenüberzutreten, wenn sie die Gelegenheit gehabt hätte. »Im Nachhinein bin ich dankbar, dass es mir passiert ist und nicht meiner jüngeren Schwester. Es quält mich immer noch zu denken, wie oft sie diesen Trick bei anderen Kindern angewendet haben könnte und wie oft es funktioniert hat. Dieser alte Rat, nicht mit Fremden zu sprechen, ist nicht nur etwas, das Erwachsene sagen, um dich zu erschrecken. Es ist real und könnte dein Leben retten.« Ich habe hier schon lange mitgelesen, aber noch nie etwas geschrieben. Jetzt erinnere ich mich an etwas wirklich Beunruhigendes, das mir passiert ist, als ich 16 war. Jetzt bin ich 27. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich trage Größe 26. Und das wird später wichtig. Damals arbeitete ich in einem bekannten Geschäft für Damenmode in großen Größen. Es war mein zweiter Job und ich ging meistens 3 Tage die Woche nach der Schule hin. Meistens arbeitete ich am Nachmittagsschicht mit meiner Filialleiterin und einer weiteren Kollegin. Die Filialleiterin ging meistens zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr, sodass ich mit einer Kollegin alleine bis 20 Uhr im Laden war, wenn wir schlossen. Ich war mit Abstand die Jüngste im Team. Die meisten anderen waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, was ziemlich unangenehme Kommentare mit sich brachte, oft bezogen auf mein Aussehen, meine Piercings, gefärbte Haare und gedehnte Ohren. Mit 2 Kolleginnen verstand ich mich gut. Eine etwa 30 Jahre alt, die andere fast 60, beide sehr nett und ein bisschen alternativ. Die meisten anderen aber waren eher konkurrenzbetont und kleinlich. Eine Kollegin, mit der ich an diesem Abend schließen musste, war die schlimmste. Sehr traditionell, extrem förmlich und ernst in ihrer Religion. Sie hasste mich einfach und behandelte mich, als gehörte ich nicht dorthin. Gegen 19.15 Uhr begannen wir, den Laden für den Schluss zu machen. Ich faltete Kleidung und räumte in der Nähe der Umkleidekabinen auf, während meine Kollegin an der Kasse blieb. Da kam eine Frau herein. Sie war etwa 50 Jahre alt, groß und hager, mit so gebräunter Haut, dass sie ausgetrocknet wirkte. Ihr kurzes, ungepflegtes Haar passte nicht zu ihrem Alter und ihre Augen, nun, die waren das Merkwürdigste. Sie wirkten nicht echt. Es war, als wären ihre Pupillen das Einzige, was Farbe hatte. Sie ging direkt in die Dessous-Abteilung, genau dort, wo ich arbeitete. Sie sagte nichts, aber blickte mich ständig aus dem Augenwinkel an. Ihre Bewegungen waren ruckartig, als würde sie etwas verbergen. Es dauerte nicht lange, bis ich dachte, sie wolle vielleicht stehlen. Ich gab meiner Kollegin mit einem Schlüsselwort ein unauffälliges Zeichen, das wir in solchen Situationen benutzten, und sie nickte. Die Frau blieb eine Ewigkeit in der Abteilung, vielleicht 15 Minuten. Währenddessen bewegte sie sich zwischen den Regalen, als würde sie seitlich gleiten. Ihre Bewegungen waren hektisch und seltsam, wie die eines Marionetten. Sie murmelte vor sich hin, ihre Stimme zu leise zum Verstehen, und ihre Hände schnellten plötzlich zu zufälligen Kleidungsstücken. Es wirkte, als sei sie nicht ganz menschlich, so wie sich ihr Körper bewegte und krümmte. Schließlich drehte sie sich zu mir um, die Arme voller Dessous. Sie schenkte mir ein riesiges, fast übertriebenes Lächeln und sagte: »Mein Partner und ich hatten Streit. Er lässt mich nicht nach Hause, wenn ich ihm kein Geschenk mitbringe. Ich denke an etwas, das wir beide genießen, wenn du verstehst, was ich meine.« Sie beugte sich vor und stieß mich dabei mit dem Ellbogen an. Ich war einen Moment lang erstarrt, dann lachte ich verlegen, ohne zu wissen, was ich sagen sollte. Um das Thema zu wechseln, fragte ich sie, ob sie die Größe ihres Partners kenne, denn sie hatte verschiedene Teile in völlig unterschiedlichen Größen genommen. Sie neigte den Kopf, als überlegte sie, und sagte dann: »Du bist schlauer als ich, Oder? Eigentlich habe ich keine Ahnung. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, sie ist ungefähr deine Größe. Ihre Augen scannten mich von oben bis unten und ehe ich mich versah, hielt sie die Dessous an mich, maß mich wie eine Schaufensterpuppe. Mir wurde übel. Es war nicht nur unangenehm, es fühlte sich total falsch an. Ich mochte es nie, wenn mich Leute ohne Erlaubnis anfassten. Und das ging weit über meine Grenzen hinaus. Ich machte einen Schritt zurück, um Abstand zu schaffen, und blickte meine Kollegin an, stumm um Hilfe bittend. Doch sie sah mich nur an, zuckte mit den Schultern und lächelte sogar, als fände sie die ganze Situation lustig. Mir sackte der Magen in dem Moment, als ich begriff, dass ich mit dieser Frau allein war. Verzweifelt versuchte ich, die Stimmung zu ändern und schlug etwas Sichereres vor. »Ein Bademantel. Der ist bequem und flexibler bei den Größen«, sagte ich. »Und wenn er nicht passt, ist er leichter zurückzugeben als zum Beispiel ein String.« Das schien zumindest für einen Moment zu funktionieren. Sie lächelte von Ohr zu Ohr und wirkte fast begeistert von meinem Vorschlag. Ich dachte, vielleicht sei das Merkwürdige jetzt vorbei. Ich hätte nicht falscher liegen können. Sie griff nach dem Bademantel aus meiner Hand und sagte, »Das ist perfekt, aber ich mache mir trotzdem Sorgen wegen der Größe. Lasst ihr die Leute Sachen anprobieren?« Das erlaubten wir nur in Ausnahmefällen, etwa wenn Kunden mit Behinderungen sehen wollten, wie die Kleidung in Bewegung sitzt, aber nur bei Business-Kleidung, nicht bei Freizeit oder Unterwäsche. Ich schüttelte den Kopf und erklärte ihr die Regeln so freundlich wie möglich. Sie sah enttäuscht aus, schien aber nicht aufgeben zu wollen. »Na gut, du bist ihre Größe, also lass mich sicher sein.« Bevor ich reagieren oder überhaupt verstehen konnte, was sie meinte, stürzte sie vor und umarmte mich. Ihre Arme legten sich fest um mich und ich erstarrte. Mein Gehirn schaltete ab. Mein Herz schlug so laut, dass ich dachte, ohnmächtig zu werden. Sie klopfte mir auf seltsame Weise auf den unteren Rücken, fast so vertraut. Endlich klickte etwas und ich schaffte es, zurückzuweichen und den Kontakt zu lösen. Aber Worte, sie aufzuhalten, fand ich nicht. Sie schenkte mir ein schelmisches Lächeln und sagte, »Siehst du, so schlimm war es doch nicht, oder Liebling? Ich wusste es. Du bist genau wie mein Mädchen. Kurven an allen richtigen Stellen. Komm, bist du sicher, dass du mich nicht erfreuen und das anprobieren willst?« Jedes Wort jagte mir einen Schauer über den Rücken. Der Knoten in meinem Magen wurde tiefer. Ich begann langsam zurückzuweichen, Richtung Sicherheit der Kasse, wo meine Kollegin vorhin stand. Doch natürlich entschied sie sich genau in dem Moment, die Umkleiden zu säubern. Einmal hinter dem Tresen sah ich auf die Uhr. Nur noch 5 Minuten bis zum Schluss. »Ich kann dir dabei nicht helfen«, sagte ich mit leicht zitternder Stimme. »Das verstößt gegen die Ladenregeln. Kaufst du den Bademantel?« Ich versuchte bestimmt zu klingen, aber mein Körper war gefangen in dieser Mischung aus Panik, Kampf, Flucht oder Erstarrung. Sie wirkte von meinem Ton überrascht, erholte sich aber schnell. »Ja, klar, ich nehme ihn«, sagte sie und kramte in ihrer Tasche. Bald bemerkte sie, dass sie ihre Brieftasche nicht dabei hatte. »Ich glaube, ich habe sie zu Hause liegen lassen«, murmelte sie. Dann begann sie in ihren Taschen zu wühlen, während sie eine viel zu detaillierte und völlig unnötige Erklärung über ihr Sexualleben mit ihrer Frau vortrug. Offenbar lief es seit der Hochzeit bergab. Ich fühlte, wie mein Gesicht rot wurde, während sie weiterredete, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Schließlich zog sie einen zerknitterten 50-Dollar-Schein hervor und reichte ihn mir. Beim Bezahlen fragte sie nochmal, ob man den Bademantel zurückgeben könne. Ich bestätigte das, nur um sie loszuwerden. Sie lächelte und sagte, »Perfekt. Wenn es ihr nicht gefällt, komme ich heute Abend wieder. Und wenn du nicht da bist, komme ich jeden Tag, bis ich dich finde. Du bist etwas Besonderes.« Mein Magen drehte sich um, aber ich schaffte es, einen neutralen Gesichtsausdruck zu bewahren. »Jetzt machen wir zu«, sagte ich bestimmt. In dem Moment kam meine Kollegin zurück, öffnete die Tür und winkte der Frau zu gehen. Die Frau sagte nichts beim Gehen, warf mir aber einen Kuss zu. Ich verzog das Gesicht, fühlte eine Mischung aus Ekel und Erleichterung. »Wow, du bist ihr bestimmt sympathisch«, sagte meine Kollegin mit einem spöttischen Lächeln. Ich antwortete nicht. Ich packte meine Sachen und ging so schnell ich konnte. 2 Wochen später kündigte ich. Meine Entscheidung lag nicht nur an diesem Vorfall, sondern auch an einer anderen seltsamen Geschichte, bei der jemand die Umkleiden als Toilette benutzt hatte. Diese Person mochte es auch, Damenunterwäsche anzuprobieren, aber das ist eine andere Geschichte. Glücklicherweise tauchte die Frau mit dem Bademantel während meiner Schichten nie wieder auf, obwohl meine Filialleiterin einmal erwähnte, dass eine kurzhaarige Frau nach mir gefragt hatte. Ich bin mir sicher, dass sie es war. Selbst jetzt bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich bin nur froh, dass dieses Kapitel meines Lebens vorbei ist.